Ja, ich freue mich, dass ich jetzt hier stehen darf und predigen darf. Eigentlich hatte der Viktor heute erstmals predigen wollen, aber der ist erkrankt. Und von daher hat er mich gebeten oder hat mir das gesagt und ich habe dann gesagt, okay, ich habe ja eine Predigtreihe, das passt vielleicht ganz gut, dass ich dann jetzt heute weitermache mit dem Thema der Bergpredigt. Ja, ich bin noch so ein bisschen in der Anbetung, so, weil manches von dem, was so wie an den Liedern kam, hat mich an die Predigt jetzt erinnert, die ich halt halten werde. Ich möchte mit der Bergpredigt weitermachen. Wir hatten also das letzte Mal und das vorletzte Mal schon über die Seligpreisung gesprochen. So für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Bergpredigt ist, so geht über 2,5 Kapitel im Matthäusevangelium und ist ganz früh zu Anfang des Dienstes Jesu eine zentrale Verkündigung von Jesus. Er, der König, sagt, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Er, der König, sagt, wie es in diesem Königreich aussehen würde, wie die Menschen sein würden, welche Verheißungen sie haben und welche zentrale Rolle er da spielt. Es geht nicht um Rechte und Pflichten, es geht um eine Herzensbeziehung zu Gott. Wer in seinem Königreich ist, hat eine bestimmte Beziehung zu Gott. Und darüber können wir fassen, dieses große Gebot, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit all deinem Sein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot Christi, das er uns gegeben hat. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagte Jesus, ja, dass wir einander lieben sollen. Darüber predige ich jetzt zum dritten Mal. Wir hatten über die ersten Seligpreisungen gesprochen. Ich sage die noch mal kurz. Glückselig sind, die geistlich arm sind. Glückselig sind, die Leid tragen. Glückselig sind die Sanftmütigen. Glückselig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Glückselig sind die Barmherzigen. Soweit hatten wir gesprochen. Heute machen wir mit der nächsten Seligpreisung weiter. Ich möchte aber auch noch mal so diese Verheißung. Er sagt ja nicht nur, glückselig sind, sondern was macht dieses Glück auch aus? Ihnen wird das Himmelreich gehören. Das ist vollkommenes Glück, wenn man im Himmelreich sein darf. Man wird getröstet werden, endlich Frieden finden in allen Dingen. Man wird, denn sie werden die Erde besitzen, eine echte Heimat haben in Gottes Gegenwart. Sie werden satt werden in ihren Herzen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Heute reden wir darüber, dass sie Gott schauen werden. Und sie werden Gottes Kinder heißen. Ihnen wird das Himmelreich gehören. Das sind die Verheißungen. Ich will gar nicht so diesen ersten Halbsatz, ja, das ist wichtig, darüber reden wir, betonen, aber ich will so den Fokus auf das, was hat der Herr uns verheißen? Wie wird es sein für die Menschen, die in seinem Königreich sind? Ja, ich steige jetzt ein bei Matthäus 5, Kapitel 5, Vers 8. Glückselig sind die reinen Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Ich sage es nochmal. Glückselig sind, die reinen Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen. Ist das unsere Hoffnung, Gott zu sehen? Zu sehen, wie er ist? Das, was von Anfang an, seit dem Garten Eden, seitdem Adam und Eva aus der Gemeinschaft mit Gott rauskamen, dem Menschen verwehrt war wegen der Sünde, Gott zu sehen, Jesus sagt, diejenigen, die ein reines Herz haben, werden Gott sehen. Halleluja. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Total. Sie werden Gott sehen. Wie ist das, Gott zu schauen? Adam und Eva haben Gott gesehen. Mose hatte dieses Verlangen am Berg Sinai. Wir haben da gerade in der Anbetung die Bibelstelle gehört, ne, was Lydia vorgelesen hat, dass mit dieser Feuerglut, diesen gewaltigen Naturgewalten am Berg Sinai, wo dann Mose war. Und die Vorgeschichte ist, dass das Volk Israel, das Gott gerufen hatte, das Volk zu diesem Berg und aber gesagt hatte, ich bin auf diesem Berg, keiner darf diesen Berg betreten. Kein Tier, kein Mensch. Und da waren diese Naturgewalten, nur Mose durfte raus und das Volk Israel hatte Angst vor der Gegenwart Gottes. Angst, ihn zu sehen, Angst, mit ihm zu reden. Rede du für uns, Mose, sei du unser Mund, sagten sie. Und Mose ging in die Gegenwart Gottes. Und er kam wieder, ihr kennt die Geschichte, er strahlte. Er hatte was von dieser Herrlichkeit Gottes an sich. Doxa heißt das im Griechischen. Die Herrlichkeit Gottes, diese Herrlichkeit, die auch zugegen war, als Jesus geboren wurde in dieser Nacht. Da umgab die Herrlichkeit Gottes die Hirten. Da war ein Leuchten, ein Licht. Das ist auch diese Herrlichkeit, die drei engsten Jünger Jesu mit ihm auf dem Berg der Verklärung gesehen haben, als Jesus sich veränderte und strahlte. Und sie waren hin und weg und baff. Diese Herrlichkeit. Aber das ist nicht dieses vollkommene Sehen Gottes. Aber es gibt eine Verheißung. Es gibt eine Sicht dahin. Der Johannes hat es empfangen. In der Offenbarung, Kapitel 22, im letzten Kapitel der Bibel. Wenn die Erde neu gemacht ist und Gott in seiner Stadt ist, mit seinem Volk, sage ich jetzt mal so, ja, da wird keine Sonne mehr sein, kein Mond mehr sein. Seine Gegenwart wird Licht sein für alle. Und dann steht da im Vers 3 des Kapitel 22, dann wird es nichts Verfluchtes mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird darin stehen und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wir haben eine Hoffnung, Gott zu sein, ganz nah. Keine Trennung mehr zwischen Gott und uns. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, als der Vorhang zerriss und wir jetzt als Menschen in die Gegenwart Gottes schon treten können, ja, das wird da vollkommen sein, von Angesicht zu Angesicht. Die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Ja, jetzt ist das mit diesem Herzen und mit diesem reinen Herzen. Ja. Das Herz ist nach biblischer Sicht das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aus deinem Herzen kommt letztendlich deine Lebensweise, so wie du bist, das entspringt aus deinem Herzen. Das ist in deinem Herzen, das macht dein Herz aus. Und dieser Kern deiner Persönlichkeit, sagt Jesus, soll rein sein. Das, was dich als Mensch, als Person ausmacht, soll rein sein. Und das kannst du nicht selbst. Das biblische Zeugnis ist, das lesen wir schon im ersten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 21. Da war die Sintflut gewesen und das Wasser ging zurück und Noah war so weit, dass er, ich sag mal, mit seiner na, wie heißt der Kasten? Mit seiner Arche landen konnte und an Land gehen konnte. Ja? Und dann sagt Gott, und dann opferte er Gott. Ja? Er opferte Gott einen Altar und betete Gott an. Und dann sagte Gott, und der Herr roch den lieblichen Geruch dieses Opfers. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nie mehr will ich die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist das Urteil Gottes. Das menschliche Herz ist böse. Da gibt es keine Ausnahmen. Nicht nach Rassen, nicht nach Alter, nicht nach Geschlecht, gar nichts. Jeder Mensch darf zu sich sagen, ich fühle mich toll, aber Gott sagt, du bist böse. Erstmal. Ja. Das ist das Urteil, weil wir unter der Sünde gefangen sind. Das ist das Werk der Sünde an uns. Und Hiob sagt sogar hier, ich lese mal eine Bibelstelle aus Hiob 25 vor. Wie kann aber ein Mensch vor Gott gerecht sein? Und wie kann einer rein sein, den eine Frau gebar? Sieh, auch der Mond leuchtet nicht hell und auch die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger ein Mensch, die Made, und ein Menschenkind, der Wurm. Hiob sagt, ein Mensch kann, der normal in dieser Welt gekommen ist, kann nicht rein sein vor Gott, den eine Frau gebar und vorher ein Mann zeugte. Deswegen, das ist das Thema Jungfrauengeburt. Jesus wurde durch den Geist Gottes geboren und hat dieses durchbrochen. Jesus war heilig. Wie kann ein Mensch gerecht und rein sein vor Gott? Und warum ist das so? Jesus sagt das ganz klar. Matthäus Evangelium, da spricht er über das, was aus dem Mund kommt und was in den Mund reingeht. Und er ist, ich sag mal, angeranzt worden von einem Pharisäer, was machen deine Jünger? Die waschen sich nicht die Hände, bevor sie essen. Das waren die Reinheitsgebote. Ja? Reinheit, äußerliche Reinheit. Ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich eine Forderung aus dem Gesetz war, dass man sich die Hände waschen musste vor dem Essen. Aber man wuscht sich die Hände, die Füße, wenn man in ein Haus ging. Das war ein Reinheitsgebot. Sehr wahrscheinlich ist das dazugekommen im Laufe der Jahrhunderte durch die Pharisäer. Und das beklagte dieser Pharisäer. Und Jesus sagte, nicht das, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Matthäus 15, Vers 11 und später 15, Vers 18. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. In einer anderen Bibelstelle heißt es, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen, und jetzt beschreibt er das, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Ja, all die Dinge, die wir manchmal selbst an uns feststellen oder zumindest auch in der Welt immer wieder mitkriegen, dass sie passieren. Ja? Aber vielleicht hast du in deinen Gedanken auch schon mal jemanden um die Ecke gebracht. Davon spricht Jesus auch in der Bergpredigt. Nicht der ist ein Mörder, sondern der jemanden einen Idioten und einen Narren nennt. Da fängt es an, in unseren Herzen. Ach, könnten wir dieses Herz doch abstellen? Nee, nicht abstellen, verändern. Ja, gute Nachricht. Mit Jesus können wir das. Jesus tut dieses Werk an uns. Und warum? Weil sein Ziel ist es, dass wir uns in sein Ebenbild verändern, so wie Paulus das sagt im Galaterbrief, nicht ich, sondern Jesus in mir. Und im 1. Timotheusbrief lesen wir im Kapitel 1, Vers 5, das Endziel des Gebotes der Liebe. Nee, das Endziel des Gebotes. 1. Timotheus 1, Vers 5. Da steht, das Endziel des Gebotes, sowohl, sage ich jetzt mal, des alten Gebotes, das war es letztendlich auch, aber auch gerade das, was uns im neuen Bund Jesus sagt, ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Jesus möchte in uns Gestalt annehmen. Er möchte uns dahin verändern, dass wir in seinem Geist so sind, dass wir wirklich echten Glauben haben und den leben. Dass wir ein reines Gewissen haben. Das heißt, Frieden haben mit Gott und mit den Menschen. Und dass Liebe unser Herzensmotor ist, aus einem reinen Herzen. Dass all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe vorher, uns nicht mehr lenken und bestimmen. Wir werden immer Auseinandersetzungen damit haben, weil wir dieses Fleisch noch haben. Aber Jesu Ziel, Gottes Ziel ist, dass wir ein reines Herz haben, einen ungeheuchelten Glauben und ein reines Gewissen. 1. Timotheus 1,5. Und das ist der Fall, dahin kommen wir, wenn Jesus in unser Leben einzieht, wenn wir ihn Herr sein lassen in unserem Leben, wenn wir anerkennen, ich bin sündig, ich bin nicht so, wie du das letztendlich forderst. Ich weiß auch, ich kann es nicht, aber du willst es mir schenken. Du hast alles dafür vorbereitet am Kreuz, durch deinen eigenen Tod. Wenn wir das anerkennen, dann passiert das, dass was wir im Abendmahl feiern, dass sein Blut diesen Bund besiegelt und sein Blut uns von aller Ungerechtigkeit und Sünde reinigt. So heißt es im 1. Johannesbrief, im Kapitel 1, Vers 5. Ab Vers 5, im Vers 7 ist die richtige Stelle. Das ganze Kapitel ist überschrieben, Reinigung von Sünde. Da steht dann, wenn wir, ich lese das mal vor, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, das heißt auch in der Gegenwart Gottes, mit ihm zusammen, in Beziehung mit ihm, in seiner Liebe. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Unreinheit hat was mit Sünde zu tun. Ohne Sünde gäbe es keine Unreinheit. Heiligkeit und Reinheit sind miteinander verknüpft, losgelöst, abgesondert von dieser Welt, beiseite gestellt, nicht mehr identifiziert mit den Zielen und den Wünschen dieser Welt, sondern ausgerichtet auf Jesus, so wie wir das heute Morgen auch schon in der Anbetung gehört haben. Ja? Ausgerichtet auf Jesus sein. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, passiert ja auch manchmal, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das ist das Anerkennen, steht hier, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wow! This is new. It's just for you. I haven't seen it before. Just for you. Wo hast denn das her? Aus dem Internet. Oh, super. Okay. Ja. Wo war ich denn jetzt? Das hat mich jetzt abgelenkt. Also das Blut Jesu reinigt uns. Und jetzt lese ich euch mal eine Stelle vor. Aus dem 1. Johannes 3, Kapitel 3, Vers 3. Da redet Johannes über die Liebe des Vaters, die er uns geschenkt hat. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also der Blick in die Zukunft, wie wird das mal wirklich letztendlich alles sein? Das ist ja so in der Bibel, in der Offenbarung, nur so ein Abriss. So, wir können manches uns vorstellen, aber das ist so bildlich. Wir wissen aber noch nicht, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, Jesus, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Da kommt wieder dieses, wir werden Gott schauen. Wir werden ihn sehen. Der Tag kommt. Der Tag kommt. Der Tag kommt, an dem er sich offenbaren wird und wir werden sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Hallo? Haben wir das? Haben wir diese Hoffnung auf die Ewigkeit? Haben wir die Hoffnung darauf, Jesus und unseren Vater im Himmel zu sehen? Haben wir diese Ausrichtung auf ihn, auf das ewige Leben? Ist das unser Motor, dass wir uns befleißigen, uns entsprechend, wie heißt dieses Bild da, eine tadellose, makellose Braut, dass wir uns reinigen von aller Ungerechtigkeit? Haben wir diese Zuversicht? Habe ich nicht jeden Tag, vergesse ich. Aber das ist, wir müssen daran festhalten. Und es ist so schön. Und ich sage euch, ich gehe jetzt seit 36, 37 Jahren mit dem Herrn. Und wenn ich zurückschaue, wie ich damals war und wie ich jetzt bin, er reinigt mich. Er verändert mein Herz. Er führt mich hin zur Liebe. Er macht diese Hoffnung in mir fest. Er tut das, wenn wir ihm vertrauen. Ja? Und natürlich ist das eine Auseinandersetzung. Ne? David betete schon in Psalm 51, schaffe in mir ein reines Herz. Er hat Gott darum gebeten. Herr, ich schaff's nicht, schaffe du in mir ein reines Herz. Er ist derjenige, der uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und er ist derjenige, der das gute Werk, das er in uns angefangen hat, vollenden wird. Das sind alles Zusagen aus dem Neuen Testament und teilweise auch aus dem Alten. Philipper 1, Vers 6 war das letzte. Das ist so ein Prozess, wie ich das gerade schon aus meinem Leben beschreibe, ein Prozess, ein Gehen mit Jesus. Er würde uns überfordern, wenn alles auf einmal käme, weil diese Dinge unsere Einwilligung erfordern, unser Mitgehen. Er schnüppelt uns nicht einfach was über, sondern es ist mein Leben in meinem Herzen, das er verändern will. Er will in mir Gestalt annehmen. Und ich glaube, wenn ich mal irgendwann abtrete, bin ich vielleicht auch noch nicht so ganz fertig. Gehe ich mal fest von aus. Es gibt immer noch Auseinandersetzungen, immer noch Schwachstellen. Aber er reinigt mich und heiligt mich. Halleluja. Genau. Und das bedeutet, dass wir Nähe zu ihm haben müssen. Wie wir das heute Morgen gemacht haben, in Anbetung, Lobpreis, im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gläubigen, vor allem aber auch im Wort. Denn im Epheser 5, Vers 25 steht, dass das Wort Gottes uns reinigt wie in einem Wasserbad. Das ist dieses Bild. Wir haben alle schon mal gebadet und uns den Dreck von der Haut geschrubbt. Und dieser Vergleich ist, das Wort Gottes reinigt uns, weil es seine Wirkung in unseren Herzen entfaltet und uns verändert. Halleluja. Soweit zur Bibelstelle. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die nächste Stelle ist Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Damit können wir schon eher was anfangen, denke ich. Ne? Frieden stiften, das ist ja irgendwas, was auch in der Welt präsent ist. Überall ist die Forderung nach Frieden, Frieden, Frieden. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und wir sehen aber hier, da ist nicht dieser weltliche Frieden gemeint, sondern der Frieden, der aus der Beziehung zu Gott kommt. Ja, genau. So wie die ganze Bergpredigt immer aus Sicht Jesu für das Königreich Gottes ist. Diesen Frieden, den findet man in dieser Welt so nicht. Dieser Frieden ist Ergebnis aus der Beziehung und aus dem Leben mit Gott. Wir sind aufgerufen, Frieden zu stiften. Nicht nur aufgerufen, sondern eigentlich ist es so, wer mit Gott lebt, hat das Bedürfnis, aus meiner Sicht, nach Frieden, auch unter Menschen. Und ist gewillt, diesen Frieden zu suchen und zu stiften, weil in dieser Beziehung mit Gott es unweigerlich dahin kommt, dass ich selber Frieden koste und empfange und sehe, wie schön es ist, Frieden zu haben, als Gerechter vor Gott zu stehen. Weil der Große, der Fürst des Friedens, der Friedefürst Jesus gekommen ist und die Tür für mich aufgestoßen hat und Frieden geschaffen hat zwischen mir und meinem Vater im Himmel. Er hat Gerechtigkeit geschaffen. Er hat den Preis bezahlt am Kreuz für meine Sünde. Er hat die Strafe auf sich geladen. Dadurch darf ich Frieden haben mit Gott. Das ist auch eine Rechtsangelegenheit. Meine Sündenschuld ist getilgt vor Gott. Steht nicht mehr irgendwo aufgeschrieben. Die Bibel sagt an einer Stelle, weit bis in die tiefsten Tiefen des Meeres versenkt. Gott vergisst es. Gott denkt nicht mehr dran, sage ich mal besser. Gott denkt nicht mehr dran. Das hat Jesus für mich getan, vor meinem Gott. Wenn ich eines Tages vor ihm stehe, ist Frieden da, weil Jesus für mich eintritt. Ich werde nicht verurteilt und ich werde nicht verdammt werden, sondern ich werde einkehren in sein ewiges Haus. Nicht nur ich. Ich denke, wir werden alle mitgehen. Lasst uns festhalten, diesen Lauf. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zukunft. Frieden haben, wir werden ihn sehen. Halleluja. Halleluja. Ah, vielleicht kann mal jemand Amen sagen. Geiler. Peter, sag mal Amen. Ah, danke. Okay. Ja. So, deswegen, also wenn wir diesen Frieden haben, sagte ich gerade, dann ist es irgendwo für mich natürlich, wenn man selbst das Bedürfnis hat, auch selbst Frieden zu stiften, Frieden mit Menschen zu haben. Ja, und das passt ja in den Hebräerbrief zum Beispiel, da steht, jagt dem Frieden nach und allem und der Heiligung, ohne die niemand Gott schauen wird. Ohne die Heiligung. Aber die Betonung ist jetzt hier, jagt dem Frieden nach. Mit allem, was ihr habt. Und im Römer 12 steht eine ähnliche Stelle. So viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. So, und da möchte ich noch mal kurz reinschauen. Habe ich gar keinen Zettel. Römer 12, da haben wir es. Das finde ich so schön, weil es da nämlich um die Liebe geht. Das ist nicht so aus irgendeinem Zusammenhang, sondern Paulus redet an dieser Stelle über die Liebe. Und dann führt er auf, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse. Die Liebe, die brüderliche Liebe sei herzlich. Ich kürze das jetzt alles ab. Das fängt an, Kapitel 12, ab Vers 9. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ja, das ist ein Tobak. Ne? Wenn du dir das alles zu Herzen nehmen willst, dann kann das zu einer echten Veränderung führen. Ja. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber allen Menschen. Und dann kommt's: Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist gelebte Liebe. Das ist gelebte Liebe. Frieden halten mit allen Menschen. Das heißt vergeben. Das heißt nicht länger lästern. Nicht mehr hinterherreden. Ja, nicht in Gedanken ermorden oder was weiß ich. Nicht sündigen, wenn man zornig ist. Das heißt, wie Jesus es sagt, wenn dir einer auf die Backe schlägt, halt doch auch die zweite hin. Ganz ehrlich, das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Wenn du das kannst, dann hast du etwas von Gottes Geist in deinem Herzen, das dich wirklich verändert. Es lohnt sich. Es lohnt sich, damit zu gehen. Was ist die Verheißung? Was ist die Verheißung? Habe ich doch glatt vergessen. Wir werden Gottes Kinder sein. Weil wir werden seine Söhne und Töchter sein. Weil sein erster Sohn ist schon der Friedefürst. Wir können uns darunter einreihen. Er sagt, ja, ihr habt die gleichen Merkmale. Wenn ihr nach Frieden trachtet. Friedfertigkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Dieses Trachten nach Frieden, was Jesus hier anspricht, kommt nur aus der Beziehung zu Gott, nur durch seinen Geist gewirkt. Es ist ein Geschenk. Es ist etwas, was in unseren Herzen wächst, was wir auch genießen dürfen, wie eine Frucht. Die hat einen edlen Geschmack. Das ist köstlich, wenn du Frieden üben kannst, wenn du Frieden hast. Halleluja. Halleluja. Und die letzte Glückseligpreisung. Glückselig, und das sind drei Verse. Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Verfolgung zu erleben, ist nicht schön. Abgelehnt zu werden, ist nicht schön. An den Rand der Gesellschaft deswegen gedrückt werden, ist nicht schön. Vermittelt zu bekommen, du bist anders, du bist schlecht, ist nicht schön. Körperliche Verfolgung, materielle Verfolgung, soziale Verfolgung ist wirklich schlimm. Wir haben vor kurzem den Weltgebetstag gehabt, ja, Open Doors, ihr kennt das, wie viele Menschen auf dieser Welt leiden bis ins Tiefste für ihren Glauben, für Jesus. Wie viele Menschen sterben für ihren Glauben. Wir hier in Europa sind da noch verschont. Auch wenn wir so merken, dass der Gegenwind da ist, dass es zunimmt. Aber vielleicht habt ihr das auch schon im Kleinen erlebt. So, wo ihr sagt, Mann, da hat man mir aber wegen meines Glaubens, da hat man mich schlecht behandelt. Ja? Ich habe, so aus meiner jüngsten Christenzeit, ich war damals ein Jahr gläubig und hatte meine Kumpels, so mit denen ich halt noch ab und zu mal einen trinken gegangen bin. Bevor ich gläubig wurde, war das nächtelang. Und wir trafen uns immer in so einem Bistro, da haben wir uns erstmal warm getrunken. Und dann plötzlich kam Jesus in mein Leben. Und ich brach das aber nicht sofort ab, sondern bin dann noch ein paar Mal mitgegangen und habe dann also auch erzählt davon. und habe dann entgegen der Gewohnheit so kurz vor Mitternacht gesagt, so, ich habe heute nicht so viel getrunken und ich gehe jetzt nach Hause. Und zum Entsetzen aller meiner Kumpels. Und dann dauert es nicht, dann kam er vor, ey, Betbruder, musst du wieder in die Kirche gehen? Und so, ne? Und das war nicht nur irgendwie so lächerlich, sondern das war wirklich ablehnend. Und da habe ich gewusst, so, hier passt du nicht mehr hin. Die wollen dich so auch gar nicht. Oder ich habe damals als junger Christ, dann ging ich so durch so einen Prozess, Heiligung will ich das nicht sagen. Ich habe damals sehr viel gemalt, hatte viele selbstgemalte Bilder in meiner Wohnung. Und es dauerte gar nicht lange, dass ich merkte, okay, die Bilder, die gefallen Gott bestimmt nicht. Und das dann vielleicht auch nicht. Und das war so ein Prozess, bis ich mal an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, Herr, ich lege dir alles hin, ich tue jetzt alles weg erstmal aus diesem Ding. Und dann habe ich mir Bibelsprüche an die Wand gehängt stattdessen. Und dann kam der, war so entsetzt und hat mich richtig angeschimpft. Du bist ja bescheuert. Ne? So, das hat mich schon getroffen. Mir sagte, du bist ja bescheuert. Ja, ich habe dann leise gelächelt und oder so und habe versucht, ihm das zu erklären, was er natürlich nicht verstanden hat. Aber das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, okay, jetzt musst du halt hier Farbe bekennen und dein Leben verändert sich. Dein Leben verändert sich. Das sind so Geschichten, so, die mir eingefallen sind, ganz spontan aus meinem eigenen Leben. Aber es gibt eine ganz andere Qualität von Verfolgung. Und das ist normal. Jesus hat gesagt, dass es so kommen würde. Er hat gesagt, Johannes 15, Verse 18 bis 20. Ich schlage das mal auf. Ich bin auch gleich fertig. Wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, dann hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, sagt Jesus, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, dann werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Was passiert da? Licht und Finsternis prallen aufeinander. Die Finsternis dieser Welt verträgt sich nicht mit dem Licht Gottes. Das ist entgegengesetzt, das geht nicht zusammen. Und die Finsternis begehrt auf dagegen, wenn sich Licht zeigt. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann sind wir ein Zeugnis für die Gegenwart Gottes und für seine Liebe, für sein Licht, wie er auch dann im Folgenden nach dieser Seligpreisung sagt, ihr seid Salz und Licht in dieser Welt. Das möchte er, wir sollen uns nicht verstecken. Aber das findet eine entsprechende Antwort. Ja? Das Königreich Gottes und der Herrschaftsbereich des Teufels, was diese Welt ist, passen nicht zusammen. Leben und Tod passen nicht zusammen. Liebe und Bosheit passt nicht zusammen. Jesus ist zuerst gefeiert worden. Die Scharen von Menschen folgten ihm und wollten Heilung und Wunder sehen und hin und her. Und er verkündete das Evangelium, die frohe Botschaft von Gott. Aber es dauerte nicht mal 3 Jahre. Da haben sie ihn ausgebuht, da haben sie ihn verflucht, da haben sie ihm den Tod gewünscht und ans Kreuz genagelt. Deswegen müssen wir fest gegründet sein in unserem Glauben. Deswegen müssen wir fest gegründet sein in unserer Beziehung zu unserem Herrn. Dass wenn sich da mal was verändert, auch bei uns, dass wir einen festen Stand haben und Verfolgung ertragen können. Wie sagte Jesus? Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ja, das ist das. Das, was hier ist, ist begrenzt. Die Ewigkeit währt ewig. Und es ist sehr viel schöner als das, was wir hier haben. Ich mache jetzt Schluss. Vater, ich danke dir dass du uns deinen Sohn geschickt hast. Jesus, ich danke dir für dein Wort, für deine Verkündigung, für all die Verheißungen, die du uns gegeben hast, für den guten Geist, den du uns gesendet hast, für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du Gestalt in uns annimmst, dass du uns veränderst, Herr. Herr, wir bekennen dir, nichts von dem können wir aus eigener Kraft. Wir brauchen dich, Herr. Zieh uns nah an dein Herz, gründe uns, festige uns, nimm du Gestalt in uns an. Halleluja, Halleluja, Herr. Amen.